Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus Lugano, aus dem wunderschönen Kanton Tessin, aus der Südschweiz, nur einen Steinwurf entfernt von der italienischen Grenze und auch der Geist des deutschen Literatur-Nobelpreisträgers Hermann Hesse, der nicht weit von hier einst lebte, schwingt noch mit, wenn ich aufzeichne. Wenn also unter diesen Umständen keine gute Sendung entsteht, dann weiß auch ich nicht mehr weiter. Ich begrüße Sie jedenfalls zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich am Donnerstag, dem 30. April 2026. Ja, die vordergründigen Umstände sind fürchterlich. Wir haben Kriege, wir haben Konflikte, wir haben Rezessionen, wir haben einen ungewissen Ausgang zahlreicher gewalttätiger, handgreiflicher Auseinandersetzungen. Aber die gute Nachricht ist, meine Damen und Herren, die Welt ist in einem Korrekturprozess. Das Falsche, das Faule bricht zusammen. Viele ideologischen Irrtümer sind als solche durchschaut und erkannt. Jetzt braucht es halt einfach noch eine Zeit, bis man aus dem Chaos, aus den Trümmern wieder etwas Neues aufgebaut hat. Ich habe keine Zweifel, dass man das hinkriegt, aber natürlich auf dem Weg dorthin wird es brenzlig, wird es schwierig. Und das sind die Themen, die wir in der neuen aktuellen gedruckten Weltwoche ansprechen. Das sind für mich die ganz entscheidenden Themen und sie sind im Grunde wichtiger als jetzt die Tagesaktualitäten, auf die ich dann auch noch kurz eingehen werde anhand der Nachrichten. Wo sind die Friedensmacher? Ist wichtig, sich mit dieser Frage zu konfrontieren in kriegerischen Zeiten. Für mich war US-Präsident Donald Trump und ist es nach wie vor ein Hoffnungsträger, ein Pragmatiker, ein Mann aus der Wirtschaft, natürlich verhaltensauffällig und schwer erziehbar mit allen Großartigkeiten und Abgründigkeiten des amerikanischen Volkscharakters, wenn man dieses Wort in Deutschland überhaupt verwenden darf, ausgestattet. Er ist angetreten, Kriege zu beenden. Jetzt startet er einen Krieg nach dem anderen, aber noch ist nicht aller Tage Abend und bevor wir da in Verzweiflung in Zeter Mordio verfallen, wollen wir mal den Ausgang uns dann etwas näher anschauen. Aber Donald Trump fällt im Moment sicherlich als Friedensmacher aus. Wen gibt's denn da noch? Ja, den russischen Präsidenten Putin, der in der Ukraine feststeckt, seine Ziele nicht zu erreichen scheint, in dieser Art und Weise, wie er sie ursprünglich formuliert hat. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass die Russen aufgrund ihrer Größe, aufgrund ihrer ganzen industriellen Potenz den Krieg militärisch verlieren könnten. Und wenn wir in diese Geländekammer kämen, das wäre sozusagen die Erfüllung der Wünsche der Russlandgegner in der Europäischen Union, dann glaube ich, wird es erst richtig gefährlich, denn nichts ist bedrohlicher als eine Supermacht, die in die Ecke getrieben wird. Es gibt ja die berühmte Sequenz aus der Kindheit des russischen Präsidenten, die er auch schon bei verschiedener Gelegenheit immer wieder angesprochen hat, wie er erlebt hat, wie eine Ratte, also ein Nagetier, in die Ecke gedrängt wurde und dann sehr gefährlich attackierte. Das ist ein Muster, das wir auch auf ganz anderen, wenn man so will, Evolutions- oder Ausprägungsstufen erkennen können. Wenn Großmächte in Schwierigkeiten kommen, wenn sie sich existenziell bedroht fühlen, dann sind sie bereit, zum Äußersten zu gehen. Wir haben das gesehen bei den Amerikanern zu Beginn der 60er Jahre in der Kuba-Krise, als Chruschtschow, der Generalsekretär der KPDSU, Atomraketen auf Kuba stationieren wollte, als Ausgleichsmaßnahme zu den in der Türkei stationierten Atomraketen der USA. Da hat ihm Präsident Kennedy, der spätere Friedenspräsident, wenn man so will, der mit Friedensreden hervorgetreten ist, ganz klar mit dem Dritten Weltkrieg gedroht. Wir haben sie im Zweiten Weltkrieg gesehen, im Pazifikraum, als die Amerikaner Japan unter Wirtschaftsquarantäne in einen absoluten Sanktionskäfig gestellt hatten. Dann haben die Japaner losgeschlagen, haben sie Indonesien angegriffen, haben sie sozusagen versucht, mit einem Präventivkrieg, mit einem Erschütterungsschlag, die Amerikaner zu treffen. In diesen Umständen ist es dann ja auch zur Attacke auf Pearl Harbor, den Pazifikflottenstützpunkt der USA, gekommen mit den bekannten Folgen. Es brauchte am Schluss dann 2 Atombombenabwürfe, um diesen Krieg zu beenden. Ich will jetzt nicht in die Diskussion einsteigen, was die Bedeutung oder was die Überlegungen hinter diesen Atombombenabwürfen waren, aber einfach um die Drastik, die Dynamik zu zeigen. Stellen wir uns für einen Moment vor, wenn das also in Erfüllung gehen würde, was sich da einige Strategen in der EU momentan ausmalen, dass es also Zelensky und seinen Verbündeten in der EU gelingen könnte, Russland tatsächlich merklich, markant zu schwächen, sie an den Rand einer militärischen Niederlage zu bringen. Wir hören die Stimmen bereits aus Russland, Sergei Karaganov, ich habe ihn gestern erwähnt. Es gibt diese Leute, die sagen, wir müssen in Russland, wir müssen gegen die EU, gegen ein wahnsinnig gewordenes Europa nukleare Waffen jetzt einsetzen, um Schlimmeres zu verhindern, denn die Europäer haben vergessen, was die nukleare Abschreckung letztlich bedeutet. Das ist nicht einfach nur Theorie. Es ist nicht einfach nur Rhetorik, denn nach meiner Beurteilung ist die russische Diplomatie, von wenigen Ausnahmen abgesehen, sehr diszipliniert. Die rhetorische Kraftmeierei, die Flammenwerfer-Rhetorik ist eher auf der westlich-europäischen Seite zu sehen. Also ich verfolge diese Schwierigkeiten, über die jetzt viele Medien berichten, die angeblichen, ist immer schwierig, sich da tatsächlich ein Bild zu machen, der russischen Seite mit größter Sorge, es ist nicht im Interesse Europas, mit Russland in eine noch extremere, in eine noch fürchterlichere Konfrontation hinein zu geraten. Man hat das alles schon einmal gehabt und ich kann das nur aus Erzählungen meiner Großeltern, meiner Verwandten hier noch einmal in Erinnerung rufen oder mir selber vor Augen führen, um einfach zu sagen, das auf keinen Fall. Das muss verhindert werden. Frieden mit Russland, eine Einigung mit Russland, natürlich auch unter Berücksichtigung der ukrainischen Interessen, das ist zwingend nötig und das sollte angestrebt werden. Also auch Russland fällt aus, Putin, der vierdimensionale Schachspieler, sein Stern ist auch verblasst, hat natürlich Schaden genommen in dieser schwierigen Situation, für die er nicht alleine verantwortlich ist. Das muss man einfach im Kontext immer wieder sehen. Wen gibt es denn da noch? Ja, den türkischen Präsidenten Erdogan, der sich als Friedensschlichter, als Friedensmacher anpreist. Er ist diplomatisch geschickt, aber im Westen steht er nicht so hoch im Ansehen. Und mit seiner sehr drastischen Rhetorik und seiner Anklägerrhetorik kommt er natürlich im Nahen Osten auch nicht bei allen gleich gut an und ist dort auch nicht geeignet, sozusagen als balancierendes, ausgleichendes Moment in Erscheinung zu treten. Dann haben wir noch die Chinesen, Xi Jinping, der chinesische Kaiser mit dem undurchsichtigen Lächeln, ich weiß gar nicht, ob man es als Lächeln bezeichnen kann, ein unlesbares Gesicht für mich. Bei Chinesen weiß ich nie, was sie denken. Eine andere faszinierende Zivilisation. Sind die Chinesen jene Macht, die da jetzt die aus den Fugen geratene Welt wieder einrenken können? Ich habe das Gefühl, die sind eher abwartend, die wollen da ja keinen Fehler machen, die Steine für sich so setzen, dass das Spiel für sie optimal läuft. Sie legen da ihre Schlingpflanzen aus, ihre Verkehrswege, ihre Seitenstraße und Schleppnetze zum Fischen von Wohlstand. Das ist die Politik, auch verständlich in China nach 150 Jahren Höllenritt, des Zusammenbruchs des alten Kaiserreichs, Kolonialherrschaft, die Blutbäder von Mao. Also, wer ist denn heute eigentlich noch der Friedensmacher in der Welt? Und jetzt kommen wir an den eigentlich tragischen Punkt meiner Ausführungen. Ich referiere hier etwas mein Editorial. Jetzt kommen wir auf Europa. Meine Damen und Herren, meines Erachtens wäre Europa, ist ja auch so ein Ochsenfroschwort, so ein aufgeblähtes Wort, Europa. Wenn man es wie ein Schwimmabzeichen vor sich herträgt, dann ist es eben aufgebläht, aufgeblasen. Ich versuche es mit möglichst wenig Pathos zu sagen. Europa, die Staaten der Europäischen Union, sie wären prädestiniert, hier in diesem aufgewühlten Ozean die Wogen zu glätten. Warum Europa? weil die Europäer gebrochene ehemalige Supermächte, Großmächte außer Dienst sind. Sie haben die ganze Nahrungskette sozusagen durchdekliniert. Sie haben die Geisterbahnfahrt durchlitten von einstiger Größe mit Imperien, in denen die Sonne nie untergegangen ist. Kolonialismus, natürlich Weltbeglückung vom Schlimmsten, aber nicht nur vom Schlimmsten, man muss auch differenziert bleiben beim Kolonialismus. Aber sie haben diese Machtentfaltung gehabt, aber dann eben auch den Zusammenbruch und sie wissen, wie es ist, die Welt von unten zu betrachten. Und das gibt natürlich Glaubwürdigkeit. Diese Gebrochenheit nimmt den Europäern die einstige Bedrohlichkeit, die sie hatten, zum Beispiel in der Dritten Welt, zum Beispiel im Nahen Osten, zum Beispiel aber auch in Asien. Und ganz anders als die Amerikaner, die dermaßen selbstbewusst sind, die dermaßen muskelbepackt auftreten, hätten die Europäer eben auch die Fähigkeit, durch viele Niederlagen erlernt, dass man nicht nur reden kann, sondern auch zuhören muss. Es ist eben auch eine Seitenlinie dieser Gebrochenheit, dass du nicht mehr, wie es die Amerikaner zweifellos noch tun, mit diesem absolut überwältigenden, sesselfüllenden Selbstbewusstsein auf der Grundlage deiner Werte und deiner Überzeugungen stehst. Also die Ideologie, das eigene Sendungsbewusstsein, das ist in Europa nicht mehr so stark ausgeprägt. Das ist sozusagen durch den Fleischwolf gedreht worden, das ist auch dementiert worden. Und da hat eine gewisse gewaltsam herbeigeführte Bescheidenheit Einzug gehalten. Aber jetzt kommen wir zum ganz großen Problem. Diese Bescheidenheit, die spielt Europa heute nicht als Trumpfkarte aus, sondern im Gegenteil, wir werden von Politikern regiert und behelligt, die eben diesen Drang zur Größe entwickeln, die sie gar nicht mehr haben. Wir brauchen mehr gerne klein und weniger gerne groß in der Politik. Aber wenn du dich natürlich selber aufblusterst, wenn du ein Masters of the Universe sein möchtest, wenn auch nicht militärisch, so doch moralisch, aber jetzt auch wieder militärisch, dann bist du natürlich in einem schwierigen Rang. Also ich glaube, man müsste hier etwas zur Verschweizerung vielleicht Europas beitragen können. Zuhören, diskret im Hintergrund bleiben, versuchen, die unterschiedlichsten Befindlichkeiten abzurufen. Und das heißt natürlich auch, die unterschiedlichen Kulturen in ihrer Eigenart zu respektieren. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Und jetzt sind wir an einem Punkt, ganz entscheidend in dieser Sendung, meine Damen und Herren, wo ich auf die neue gedruckte Weltwoche aufmerksam machen kann. Es ist eine Fangopackung, fast schon ein Molotow-Cocktail mit brisanten journalistischen Enthüllungen, diese aber vor allem für ein Schweizer Publikum. Wir decken da also ziemlich Beunruhigendes auf. Eine Liebesaffäre am Schweizer Bundesgericht, Befangenheit, Verstrickung, nicht deklarierte Abhängigkeiten, das wächst sich möglicherweise zur Staatskrise aus. Wir schauen sehr kritisch auf den Europarat, der die Schweiz in den Schwitzkasten nimmt, damit sie den Russen noch rabiater das Geld wegnimmt. Aber das ist vielleicht für Sie in Deutschland, in Österreich, im Ausland, jenseits unserer Landesgrenzen nicht so entscheidend. Da möchte ich ein anderes Thema hervorheben. Amerika ist eine Schurken-Supermacht. Robert Kagan, Pate der Neokonservativen über Donald Trump und den verhängnisvollen Irankrieg. Urs Gehriger im Gespräch mit diesem Chefdenker der Neokons, mit dem ich einst vor 22 Jahren während des Irakkriegs in Washington zusammensaß. Und er hat dermaßen hergezogen über die EU, dass ich am Schluss, stellen Sie sich das einmal vor, die EU verteidigt habe gegenüber diesem Amerikaner, den ich allerdings immer mit Bewunderung gelesen habe. Aber das neokonservative Element, dieses sprungbereite, fast schon imperialistische Element in der amerikanischen Außenpolitik, dass Robert Kagan dieses Sendungsbewusstsein, dass er eben so wirklich mit größter Wasserverdrängung, ist ein ziemlich voluminöser Mann, vertritt, das ist mir dann eher unheimlich geworden in diesen Begegnungen. Aber im Interview jetzt spricht er Dinge aus, wo man sagen muss, er hat einfach recht. Er kritisiert heute, vielleicht auch etwas geläutert, denn er war ein glühender Unterstützer des Irakkriegs, er kritisiert heute das Iran-Abenteuer. Er sagt, ja, die Mullahs, das Regime, das ist schwierig, das ist eine Bedrohung für unsere Interessen. Ich bin kein Anhänger dieser Staatsform, aber Trump macht's falsch. So geht es nicht. Du kannst aus der Luft heraus so einen Krieg nicht gewinnen. Man hat zwar die Regierung des Iran geschwächt, aber man hat ihr eine noch viel mächtigere Waffe in die Hand gegeben, nämlich die Kontrolle über die Straße von Hormuz mit unabsehbaren Konsequenzen. Und dann zweitens das vielleicht gravierendste Argument. Und hier schlagen natürlich auch unterschiedliche Herzen in meiner Brust. Zum einen bin ich ein Realist, der nicht Wolkenschiebereien und Illusionen hinterherlaufen will, wie zum Beispiel der internationalen Ordnung oder dem Völkerrecht, das es streng genommen gar nicht gibt. Aber eben auf der anderen Seite, und da hat Kagan zweifellos einen Punkt, brauchen wir diese Regeln eben trotzdem oder müssen wir versuchen, nach diesen Regeln zu leben, auch wenn die Regeln heute neu gefunden werden müssen, weil eben in den letzten 30 Jahren die Amerikaner ziemlich unisono und alleine diese Regeln bestimmt haben. Und jetzt müssen wir einfach wieder lernen, diese Regeln miteinander zu machen. Aber wenn die Staaten, die ja für sich in Anspruch nehmen, nicht einfach Dschungelmächte zu sein, nicht einfach nach dem Recht des Stärkeren zu operieren, wenn die plötzlich in andere Länder einmarschieren, wenn die plötzlich sagen, wir knallen die Staatsoberhäupter im Iran ab, dann ist das eben keine gute Entwicklung. Da muss ich auch aufpassen, dass ich eben als Realist, als einer, der es im Neonlicht anschauen will, nicht den Eindruck erwecke, dass ich am Schluss das Ganze noch glorifiziere, wenn da ein paar Cowboys wie wild mit sich da in der Gegend herumballern. Das ist nicht meine Auffassung. Ich glaube, es ist wichtig, diese internationalen regelbasierten Systeme anzustreben. Ich halte sie für ein zentrales Ideal, aber wir leben in Zeiten, in denen diese Ideale, diese Regeln nicht mehr unumstritten sind. Und deshalb ist es wichtig, dass man da zur Ehrlichkeit zurückfindet. Aber Robert Kagan hat hier einen ganz starken Punkt, eine ganz starke Argumentation auf seiner Seite, wenn er sagt, die Amerikaner haben die Verpflichtung hier, natürlich nicht einfach durchzumarschieren, aber eben doch jene Regeln und jene Verbindlichkeiten aufrechtzuerhalten. Und da kritisiert er scharf auch den Umgang Trumps mit den Alliierten, mit den Europäern. Er sagt, man kann doch nicht den Iran angreifen, ohne die Verbündeten zu informieren und dann hinterher die Verbündeten sozusagen an den Ohren in den Krieg hineinziehen zu wollen. Das ist nicht die Art und Weise, wie er sich das vorstellt mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Urs Gehriger fragt ihn dann, wie er Europa heute sieht. Robert Kagan hat ein berühmtes Buch geschrieben, die Europäer sind von der Venus, die Amerikaner vom Mars. Und die Frage ist, sind nun also auch die Europäer wieder stärker zu Marsbewohnern geworden oder immer noch diese, ja eben etwas verweichlichte Spezies, die feminisierten Einwohner der Venus. Und da sagt er etwas sehr Interessantes, dass er beobachte, dass die EU, dass sich die Staaten in Europa, allem voran auch Deutschland, aus dem Einflussbereich der Amerikaner zu lösen versucht. Nicht zuletzt auch dadurch, dass man wieder mehr Eigenverantwortung bei der Verteidigung, bei der Rüstung in die Hand nehme und das sei eine gute Entwicklung. Denn, und da teile ich seine Meinung voll und ganz, würden wir uns jetzt in einem Weg auf einem Weg in eine multipolare, eben in eine vielschichtigere Ordnung bewegen. Und da geht es darum, auch die eigenen Interessen vertreten zu können. Man könne sich nicht einfach nur an den Rockzipfel eines anderen hängen. An diesem Punkt beendet dann Urs Gehriger das Gespräch. Aber es könnte natürlich weitergehen, wenn wir da etwas in die Zukunft schauen. Also wichtige Gedanken, wichtige Anstöße, die da von Bob Kagan geliefert werden. Wir leben in einer Welt, in der die Regeln zerbrechen. Wir leben in einer Welt, in der die Machtverhältnisse neu austariert werden, in der das Faule, das Konstruierte, das nicht mehr Funktionierende zusammenbricht. Aber sich jetzt zynisch ins Gegenteil zu flüchten und zu sagen, ja, wir pfeifen auf die Regeln, wir lassen das Recht des Stärkeren hochleben, das wäre natürlich auch das falsche Rezept. Die realistische und die idealistische Schule, die müssen sich da irgendwo die Balance halten. Und in dieser eben auch schwierigen Situation, einmal mehr, werden doch die Europäer geeignet, auch zwischen Israel und Iran schlichtend einzugreifen. Ich bin ja auch ein Kritiker dieses Mullah-Regimes, aber ich bilde mir nicht ein, beziehungsweise maße mir nicht an, den Iranern zu unterstellen, dass sie quasi unfähig wären zu realpolitischem Denken. Selbstverständlich nicht. Und da gibt es ja auch unterschiedlichste Strömungen. Und diese ganz rabiate Ideologie des Islamismus, die wird wohl kaum in allen Bereichen der Regierung und der Bevölkerung schon gar nicht handlungsleitend sein. Also man kann eben dieses Land vielleicht auch mit anderen Methoden als der reinen kriegerischen, brutalen, cowboymäßigen, Western-Duell-Schießerei-artigen Gewaltausprägung auf einen anderen Weg bringen. Und da könnten vielleicht eben die Europäer eine Rolle spielen, wenn sie denn das erkennen, was ich hier versucht habe darzulegen. Weitere Themen. Ja, natürlich jetzt dann ein Jahr Friedrich Merz. Und lassen Sie mich mal hier die Perspektive umdrehen. Nicht immer nur zu fragen, was macht Friedrich Merz falsch, sondern was macht er richtig? Er macht einiges richtig. Er macht zum Beispiel richtig, dass er, auch wenn er es nicht umsetzt, in seinen verbalen Äußerungen, wenn er sie nicht zurücknimmt, doch einen ganz anderen Ton setzt als den, den man nach den letzten Wahlen gehört hat 2021. Es ist schon wieder eher der bürgerliche Sound, der marktwirtschaftliche Sound, der Bundesrepublik-Sound, zumindest in der Theorie. Ich weiß, jetzt werden alle Merz-Kritiker Gegenstände durch den Bildschirm werfen, oder die Hände verwerfen, um mich hier als rettungslos naiv zu bemäkeln. Nun, Geduld, liebe Kollegen, liebe Freunde. Nein, geben wir ihm diese Chance, diese Anerkennung. Natürlich, es sind kleine Schritte, es sind minimale Schritte. Aber Deutschland ist auch ein Korallenriff, ist institutionell überbremst und die Deutschen wollen verständlicherweise keine starke, überragende Führung. Mit dem haben sie nicht so gute Erfahrungen gemacht im 20. Jahrhundert. Also es hat schon eine Veränderung stattgefunden, eine atmosphärische. Wir haben eine starke bürgerliche Opposition, die Merz eigentlich hilft, auch wenn er aus parteitaktischen und Machterhaltungsgründen an seiner Brandmauer festhalten zu müssen glaubt. Eine Brandmauer ist natürlich ein Unsinn, aber man hat sie, man glaubt sie zum Überleben zu brauchen, ist natürlich auch eine Folge der eigenen Schwäche. Und aber am Ende führen natürlich die deutschen Wähler die Bundesrepublik in eine andere Richtung. Und der Zeitgeist ist heute nicht mehr so links und nicht mehr so grün, wie er einst war. Das sehen Sie auch in den Medien, wo sich markante Veränderungen abspielen. Also Friedrich Merz ist vielleicht weniger Gestalter und Anführer einer Zeitenwende oder eines politischen Trendwechsels, aber er ist immerhin das Symptom eines solchen Gezeiten, einer solchen atmosphärischen Veränderung, die von den Wählern gewünscht wird. Aber weil sich eben die Deutschen selber misstrauen und deshalb die Wähler nur über 7 Maulkörbe und 5 verschiedene Absicherungssysteme ihren Wunsch, ihren Willen durchsetzen können, geht das halt ein bisschen langsamer. Und die schlechte Wirtschaft tut der Deutschland auch einen Gefallen, der Bundesrepublik, denn wenn sie in wirtschaftlich angespannten Zeiten leben, ja, dann müssen sie verändern, dann können sie sich irgendwann das gar nicht mehr leisten. Diesen Supermatch zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain, Bayern lag 2-5 zurück, dann 4-5, den konnte ich leider live nicht mehr anschauen, weil wir Redaktionsabschluss hatten an jenem Abend, aber ich höre bereits Sagenumwobenes über diese Partie. Man schickt mir SMS, das muss also unglaublich gewesen sein. Fußball von einem anderen Stern und ist ja auch fantastisch, dass solche Fluchtrouten aus der Wirklichkeit bestehen. Wolfgang Reitzle, einer der dienstältesten Topmanager Deutschlands, der jetzt seiner Heimat den Rücken kehrt, sehr, sehr erfolgreich und noch einmal die Leviten liest. Ja, in jedem Satz, in jeder Bemerkung hat er recht. Natürlich die Kritik an den zu hohen Steuern und Abgaben der Regulierung, die falsche Einstellung. Aber nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Aber zum Glück gibt es nach wie vor solche Leistungsträger wie diesen Wolfgang Reitzle. Ich habe in meiner gestrigen Ausgabe über die neuen Zuckersteuern in Deutschland gesprochen. Das ist ja auch absurd, dass man jetzt den Leuten noch in die Speiseröhren hineinregiert, dass man sie bevormundet, was die Ernährung angeht. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass diese Maßnahmen sich selber ad absurdum führen. Maßnahmen übrigens, die vor allem die Leute treffen mit dem nicht so großen Portemonnaie, denen will man jetzt also noch das Zuckergebäck, den Streuselkuchen madig machen oder die Flasche Coca-Cola oder ein Süßgetränk. Dabei ist doch Zucker auch etwas Großartiges, vor allem wenn es draußen eben nicht so hoch hergeht in der Politik. Dann brauchen sie etwas Tröstendes. Und bevor man sich dem Alkohol zuwendet oder anderen Drogen, gibt es ja noch die Droge Zucker. Und am Schluss kann man ja dem Menschen auch zutrauen, dass er selber die Dosierung so einstellt, wie sie für ihn am besten ist. Aber eben, da haben Sie noch diesen von Politikern ausgenützten Obrigkeitsstaat, der sich hier Bahn bricht. Hoffen wir, dass dies der Vergangenheit bald angehört und der Pragmatismus wieder in Deutschland die Mehrheit hat, auch in der deutschen Politik. Bei der Bevölkerung habe ich keine Zweifel, dass sie pragmatisch ist, aber in der Politik dauert es vielleicht ein bisschen länger. Meine Damen und Herren, dies war's von Weltwoche Daily International. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und melde mich dann zeitnah zurück.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.